Willkommen auf unserem Kanal Warhammer 40k Team Germany. Ich habe heute nochmal Malte zu Gast. Guten Morgen,
Hallo
Malte.
Christian.
Malte, wir reden heute ein bisschen über dich und deine Rolle als Head Coach und Captain von Team Germany, das du ja schon das zweite Jahr in Folge machst. Wie hat sich das so verändert im Gegensatz zum letzten Jahr? Wie fühlst du dich dieses Jahr?
Tatsächlich glaube ich, so viel verändert hat sich gar nicht. Also wir haben weiter ein sehr gutes Coaching-Team einfach. Mit Paul Hilsdorf als Head Coach, der einen richtig guten Überblick hat über die Lage, der einen richtig guten Überblick hat über die Meta, der sich bei uns immer aufs Pairing auch mit konzentriert, für das Pairing verantwortlich ist. Das heißt, ich bin jetzt gerade so in meiner ganz entspannten Phase. Ich habe all das gemacht. Es ist alles organisiert, was zu organisieren war. Es ist sportlich alles organisiert, was zu organisieren war. Jeder Spieler ist auf seinen Listen. Jeder Spieler hat alle Trainingspartner organisiert, die ihn zu organisieren waren. Also ich kann quasi nichts mehr machen, außer selber noch manchmal als Trainingspartner einzuspringen, was jetzt nicht unbedingt Captain-Aufgabe ist, aber völlig egal, mache ich natürlich. Und von daher, ich bin gerade so, wir sind jetzt eine Woche vor der WTC und ich bin in meiner Phase von, ich bin entspannt. Ich unterstütze vielleicht nochmal Paul bei der Matrix, aber letzten Endes für Paul Hilsdorf beginnt da die Arbeitsphase. Der Kader übt natürlich noch gegen die härtesten Konkurrenten jetzt. Das heißt, da springen andere Spieler, andere deutsche Topspieler ein oder auch mal welche aus dem eigenen Kader und übernehmen quasi, spielen quasi die Listen der Franzosen, US-Amerikaner, Australier etc. Und genau, da gucken wir uns mal an, wie denn unsere Spieler dagegen sind und wie die Erwartungen sind. Also in dieser Phase sind wir gerade. Ja, ich kann eigentlich ganz entspannt sein gerade. Es ist so schön. Es ist so diese eine Woche vor der WTC, wo ich eigentlich gar nicht so viel zu tun habe. Das heißt, alles, was ich nochmal mache, sind jetzt nochmal die Scouting-Unterlagen zu den anderen Top-Nationen nochmal auf Stand bringen, nochmal dafür sorgen, dass ich alles zur Hand habe, denn wenn ich auf der WTC bin, dass ich alle Unterlagen schnell finde, mich schon mal vorsortieren und das war's tatsächlich. Plus Regelfragen und organisatorische Fragen mit Coaching-Sachen, denn natürlich ist die WTC auch gleichzeitig der Ort, an dem sich alle Coaches treffen. Da gibt es dann so eine große Versammlung aller Coaches, die ja theoretisch die WTC bilden, und dann, also aller Captains, Verzeihung, die die WTC bilden. Und dann gibt es da noch ein, zwei politische Dinge, die auch unsere Aufmerksamkeit erfordern.
Und wir haben ja relativ wenig Content im Laufe des Jahres gemacht, aus Gründen, wenn du jetzt nochmal den Weg von den Anfängen bis jetzt betrachtest, was hast du alles so, was hat ihr im Team und du alles erledigt und geschafft, um zu dieser Entspannung zu kommen? Was meinst du, was sind die wichtigsten Schritte gewesen?
Also ich glaube nicht, dass das Team entspannt ist, ich sage, ich bin weil ich kaum noch was zu tun, weil ich jetzt an der Phase gerade mal 3 Tage nichts zu tun habe. Wir haben dieses Jahr ja das Problem gehabt, dass wir eine sehr kurze Vorbereitung hatten, einfach weil die 11. Edition ja dazwischen gekommen ist. Und ich glaube, wir haben als Team Germany das Jahr trotzdem sehr gut benutzt. Wir haben uns angeguckt, was haben wir an Nachwuchs und Nachwuchs natürlich mit vielen Anführungszeichen, weil das chronologische Alter unseres Nachwuchses natürlich teilweise irgendwo in den 30ern, 40ern ist, aber das ist natürlich völlig egal bei unserem Spiel. Und haben da ganz gut gescoutet, denke ich. Haben da ganz viele Spielern die Gelegenheit gegeben, sich mal international auf Teamturnieren zu zeigen, zu beweisen. Und ja, genau. Am Ende haben wir jetzt zwei Debütanten in der Mannschaft. Damit bin ich tatsächlich ganz zufrieden.
Auch auf dem Weg jetzt hin über die verschiedenen Turniere, die ihr besucht habt und so, gab es noch herausragende Momente, Dinge, über die wir ein bisschen schnacken können.
Also
Schluss.
wir haben natürlich, also wir haben ganz bewusst fast alle Turniere für den Nachwuchs benutzt, um da einfach zu gucken, um da einfach zu fördern. Und ich glaube, wir haben so als echtes Turnier, als letztes hatten wir den Pyro Cup vor anderthalb Monaten inzwischen, wirkt eigentlich länger schon her, wirkt schon irgendwie wie 5 Monate eigentlich, aber okay, es sind intensive Wochen, wo die Mannschaft halt gespielt hat und nochmal gezeigt hat. Und die Spieler sind halt sehr gut in Form. Jetzt, wo die Elfte da ist, ist nochmal ein richtiger Motivationsschub mitgekommen. Und auch der eine oder andere Spieler, der es vielleicht ein bisschen zu lässig hat angehen lassen, dann in den Monaten davor, ja, zieht nochmal voll durch.
Was sind deine Hauptaufgaben jetzt als Captain auf der WTC? Was erwartet dich da? Was musst du alles machen?
Also die Hauptaufgabe ist einmal nach außen die Kommunikation mit der WTC, die Kommunikation mit den Judges. Es gibt immer wieder Situationen, in denen aus welchen Gründen auch immer Judges an den Tischen stehen, es zu Schwierigkeiten, zu Komplikationen geben kann. Dazu zählt natürlich auch die Kommunikation, um genau sowas nicht zuzulassen, mit den Captains, mit den Coaches der anderen Nationen. Ne? Alles, was man quasi nationenintern regeln kann, versucht man natürlich auch nationenintern irgendwie zu regeln. Also, dass man da auch halt eine gute und sinnvolle Kommunikation mit den Leuten hat, aber dass man natürlich auch sein Team beschützt, wenn da Judge Calls, andere Nationen, wenn da Dinge passieren, die halt vielleicht nicht so sind, wie sie unbedingt sein sollten. Das ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Aufgabe für den Captain. Ansonsten von sportlicher Sicht geht es einfach nur darum, dass ich einmal den Überblick habe über die Spiele, wie entwickeln sich die Spiele und entwickeln sich die Spiele so, dass ich, das ist der Idealfall für Paul und mich und Justin, den wir natürlich auch dieses Jahr mit dabei haben werden, dass wir überhaupt nicht eingreifen müssen und eigentlich gar nichts machen müssen und das Spiel sich viel von selbst entwickelt. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo es sehr wichtig ist, einem Spieler zu sagen, du pusht jetzt auf keinen Fall. Du bleibst jetzt hinten stehen. Nein, du gehst nicht noch ein kleines Risiko ein, um noch 2 Punkte mehr zu holen, weil das könnten die 6 Punkte sein, die uns hinten raus fehlen. Du bleibst bitte stehen. Genauso gibt es natürlich auch die in gegenteilige Situation, dass wir sagen, bitte push, bitte sorg dafür, versuch irgendwie noch uns mehr Punkte in diesem Spiel zu holen, weil dieses Spiel brauchen wir, um die Runde zu gewinnen, um die Runde zu drawen, um irgendwie noch wichtig zu holen. So, da einfach den Überblick zu haben, zu gucken, wie ist die Lage auf allen Tischen, das ständig zusammenzuführen und dann zu gucken, okay, was ergibt sich daraus? Dann haben wir Coaching intern quasi dann die Spekulation darüber, wie werden sich manche Matches entwickeln. Das heißt, da geht es dann auch darum, ne, deswegen ist Kommunikation für uns im Team halt auch immer einer der Punkte, der super wichtig ist. Spieler A kommuniziert mit uns, sagt uns, okay, das ist hier jetzt mein Punktestand. Was erwartest du? Ja, das hier ist mein Punktestand. So ein sehr, sehr schönes Beispiel für wunderschön, damit können wir null anfangen. Weil wir brauchen natürlich Informationen, wie der Punktestand am Ende des Spiels ist. Und für manche Spieler ist das sehr schwer, die Abstraktion vom aus dem Spiel rauszugehen, zur Seite zu treten, das Spiel einmal ganz bis kurz bis zum Ende oder das Spiel bis zum Ende durchzurechnen, das ist sehr, sehr schwierig für viele Spieler, gerade wenn sie mittendrin sind und wenn sie im Fokus sind. Und wir wollen sie natürlich auch nicht aus dem Fokus rausschmeißen. Das heißt, wir müssen versuchen, mit diesen unvollkommenen Informationen, die wir haben, immer versuchen, einen allgemeinen Überblick, einen möglichst genauen Überblick über die Lage des Spiels zu haben, um dann, wo wir können, einzugreifen und wo wir steuern können. Und man darf als Captain und als Coach, man darf Spielern nicht irgendwie Taktiken oder Strategien vorsagen oder sonst irgendwas. Aber was man durchaus machen darf, man darf ihnen sagen, ah, ich brauche jetzt ein aggressives Spiel von dir, ich brauche so und so viele Punkte von dir. Das kann man immer machen. Und ja, das machen wir eigentlich auch regelmäßig.
Das Pairing wird von Paul gemacht, mit deiner Hilfe, oder habt ihr es gemeinsam ausgearbeitet? Wie ist da die Aufgabenteilung bei euch gerade?
Also ich habe ja, Paul war, glaube ich, auf einem unserer Teamturniere dieses Jahr mit. Das heißt, ich habe dieses Jahr größtenteils das Pairing gemacht, aber Paul hat auch sehr viel von den TTS-Bootcamps, von den vielen Scrims. Da hat er ganz viel von dem Pairing erledigt. Das heißt, er ist trotzdem komplett drin. Das heißt, wir machen das genauso wie letztes Jahr. Paul kennt die Mannschaft super. Er macht das Pairing. Ich unterstütze ihn beim Pairing. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert letzte WTC. Wir haben das aus meiner Sicht sehr gut und gegen Kanada sogar sehr kreativ gepairt. Von daher, da gehe ich davon aus, dass das alles ja, genauso gut mindestens funktioniert. Wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser. Aber wir haben noch ein Jahr mehr, wo man die Spieler kennt. Und man könnte jetzt natürlich sagen, hä, warum ist es wichtig, die Spieler zu kennen? Für die Zahlen. Ganz einfach, weil Pairing nicht bedeutet, man pairt nach den Zahlen, sondern man pairt nach seinen Spielern und man weiß, welcher Spieler zum Beispiel gerne so eine emotionale, schlechte Zahl drin hat, wenn er das Matchup auf keinen Fall spielen will. Aber die eingetragene 1 bedeutet nicht unbedingt, dass das Endergebnis des Spiels tatsächlich eine 1 ist, wenn man ihn da doch reinschmeißt und. Und das. Ich bin jetzt im 3. Jahr, Paul ist im 2. Jahr. Ich möchte ganz liebevoll sagen, wir kennen die Bande und wir wissen so ein bisschen, wer in welche Richtung da, wie man wie irgendwie behandeln muss. und wessen Zahlen komplett glaubwürdig sind oder in eine Richtung glaubwürdig sind oder wie man sie verwerten muss. So, das hilft natürlich auch.
Genau, du bist nämlich im dritten Jahr, die letzten beiden Jahre direkt als Captain dabei, das Jahr davor als Coach dabei gewesen. Dann sind wir also in der Hinsicht vorbereitet. Wir haben die Vorbereitungsphase gemacht. Der Kader steht fest. Wir hatten ihn auch schon verkündet. Wir gucken uns heute auf jeden Fall auch nochmal an, in welcher Gruppe wir gelandet sind. Das haben wir noch nicht gemacht. Dazu haben wir ein bisschen natürlich was auf der Website vorbereitet. Das heißt, wenn ihr auf unsere wh40k.de geht, findet ihr unter WTC und das WTC-Team 2026 die alle Spieler. Und wir gucken uns aber erstmal hier den ersten Bereich an, die Pod-Phase, weil dort oder die Group Stage, also wird immer ein bisschen nebeneinander benutzt, diese beiden Begriffe. Das war die Auslosung bei Art of War, der Stream. Sehr unterhaltsam, wie ich fand. Und wir sind im Pod Nummer 6 gelandet, zufälligerweise genau der gleiche Pod wie letztes Jahr, aber mit anderen Gegnern diesmal. Unser Gegner in der ersten Runde ist Kroatien, weil wir zuerst gegen das Tier 4-Land spielen. Kroatien, was sagst du zu Kroatien? Was weißt du über, hast du Kroatien gescoutet?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Es gibt ganz wenig Daten, die man so aus dem Internet über Kroatien herausziehen kann. Wir kennen auch nicht so viele kroatische Spieler, die an internationalen Teamturnieren teilgenommen haben oder die mir bekannt wären. Also ein, zwei Namen hat man schon mal gehört irgendwo, aber das war's. Das heißt, wir haben hier eine Nation, die ich weiß nicht wann, also dementsprechend werden wir einfach mal gucken. Und werden schauen, was das wird.
Genau, ich habe auch so ein bisschen vorbereitet schon mal die erste Runde gegen Kroatien, habe ich gestern Abend vorbereitet, statt irgendwas im Fernsehen zu sehen. Werde euch die Informationen bereitstellen, die wir auch von der WTC bekommen haben. Also Kroatien, durchschnittliches Placement 44 von 45, 2014 das erste Mal dabei gewesen, 5 Jahre zusammen insgesamt dabei gewesen und beste Platzierung war 23. Und dann bekommt ihr auch den Roster mit dem Link auf die Listhammer. Seite auch jeweils immer, so dass ihr auch während des Turniers gucken könnt, okay, wie steht's hier gerade? Der Stream wird verlinkt und so. Also das ist etwas, ein Service, den wir euch dann hoffentlich zeitnah bieten können, in diesem Jahr auch wieder. Und für dieses habe ich schon mal vorbereitet. So, dann gucken wir mal weiter. Wir haben dann eine Runde 2. Das ist dann, wenn wir gucken, ja, wir fangen am Donnerstagabend an, Game 1, 16 bis 20:30 Uhr. Am Freitag nach dem Captain's Meeting fangen wir mit Game 2 an. Das ist gegen Rumänien, gegen Team Rocket Fuel.
Gegen Team Rocket Fuel, ja, gegen Team Rumänien. ja, der Rocket Fuel, der könnte eher das Problem sein am Freitagmorgen. Die Rumänen haben die schöne Tradition, dem gegnerischen Team zum Beginn ein kleines, wie man so einen kleinen Wimpel übergibt beim Fußball oder früher übergeben hat, besser gesagt, einen schönen Schluck ihres selbstgebrannten zu kredenzen. Der nicht umsonst den Namen Rocket Fuel trägt. Das heißt, das wird die große Herausforderung an diesem Freitagmorgen sein, das zu überstehen. Wunderbares Team, geile Spieler dabei, geile Leute dabei, freuen wir uns sehr auf Rumänien. Also die Rumänen kennen wir, gutes, erfahrenes Team, die wissen auch, was sie machen, die sind aber auch da, um Spaß zu haben, da freuen wir uns aufs Spiel. Kroatien, wie gesagt, kennen wir leider noch nicht, kann genauso schönes Spiel werden, nicht, dass sich da irgendwann.
Sehr schön, okay. Dann gibt es eine Mittagspause, 15:30 Uhr geht es weiter mit Game 3, was eine Paarung, die letztes Jahr halt nicht möglich gewesen wäre, weil Niederlande letztes Jahr noch Tier 1 war. Aber irgendwie kriegen wir immer, entweder Belgien oder Niederlande, irgendwie kriegen wir immer einen Nachbarn in unseren Pott gelost, oder?
Wir haben ja auch viele Nachbarn. Wir haben ja auch viele.
Besser als Australien rüber zu fliegen und Neuseeland zu bekommen, was auch schon mal passiert
Oh
ist.
ja.
Niederlande habt ihr schon erlebt, sind auch gar nicht so schwach dieses Jahr, glaube ich, habe ich gehört. Haben auch schon mal gewonnen gegen Frankreich? Fragezeichen.
Nee, nicht Frankreich, Belgien.
In
Belgien.
Belgien, okay, ja.
So weit noch nicht. Aber die Niederländer hatten die letzten Jahre ein Team, das aus Veteranen bestand, die auf jeden Fall das spielerische Können hatten, aber vielleicht nicht mehr so hundertprozentig die Zeit, genug in die Vorbereitung zu investieren. Das haben sie dieses Jahr geändert. Das heißt, du hast noch ein, zwei Veteranen im Team und ansonsten hast du viele jüngere Spieler, die massiv Zeit einfach reingesteckt haben, die strategisch gesehen sehr gut, haben die Niederlande in der Allianz Belgien geschmiedet und haben also das gesamte Frühjahr mit den Belgiern trainiert. Und da haben wir bereits gesehen, dass das positive Auswirkungen auf sie hatte, denn sie haben beim Paracup unter anderem Belgien geschlagen, die ja ein sehr, sehr starkes Jahr letztes Jahr hatten. Also das war schon nicht so schlecht von den Niederlanden. Fairerweise muss man dazu sagen, dass sie dann auch noch gegen uns gespielt haben, beim Paracup vor anderthalb Monaten halt, und dieses Spiel ja verloren haben.
Okay.
Und klar verloren.
Das würde dann am Freitag um 20 Uhr diese Gruppenpottphase beenden. Was
Richtig.
meint ihr, was sind eure Gefühle, wie kommt ihr raus aus der Gruppe jetzt? Kommt ihr mit 3 Siegen und hohen Punkten raus? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, oh, in Niederlande könnte es auch wieder ein Unentschieden geben, wenn wir nicht aufpassen?
Also das Entscheidende ist, dass das GW Tournament Companion etwas geändert hat im Vergleich zu den letzten Jahren, weil dort der Tiebreaker nach, ne, Sieg, Niederlage, Unentschieden, dafür gibt es ja Punkte, aber dann der nächste Tiebreaker waren immer, wie viele Battle Points habe ich im Laufe oder hat das Team insgesamt zusammen im Laufe des Turniers gescored. Das ist jetzt der dritte Tiebreaker oder der vierte, ich weiß es nicht, völlig egal. Stattdessen zählt die Anzahl der Siege, die erspielt wurden. Das heißt, wenn wir quasi 7 Siege im Teamturnier, im Spiel gegen die Niederlande haben, dann haben wir für die Sekundärwertung halt schon 7 Punkte gescored. Und das heißt, genau so haben wir auch die Mannschaft aufgebaut. Wir haben die Taktik, die Strategie geändert im Vergleich zu den letzten Jahren, wo es das Ziel war, zur Not irgendjemanden wegzuschmeißen. Hauptsache, wir gewinnen möglichst viele Spiele 20-0. Und dieses Jahr ist es wiederum das Ziel, in der Breite möglichst viele Spiele, in Anführungszeichen, Paul Hilzer wird mich erschlagen, wenn er das hört, 11-9 zu gewinnen. Das möchte Paul auf keinen Fall. Viel zu spannend wird dann tatsächlich.
Ja.
Und es reicht, wenn ein Spiel weggegeben wird. Also, ne, du musst ein Verhältnis schaffen, du musst trotzdem natürlich viele Punkte holen, um das Spiel sicher zu gewinnen. Aber am Ende zählt es vor allem, dass die einzelnen Spiele gewonnen werden für die Sekundärwertung. Denn es wird am Ende wieder Punktgleichheiten geben, im oberen Viertel, im oberen Fünftel des Feldes. Und dann wird es super auf die Platzierung drauf ankommen, wie gut die Sekundärwertung. Und das hat beim Paracup sehr gut geklappt. Da haben wir von den 40 möglichen Partien, haben wir, ich glaube, 3 abgegeben. Von daher, was Ähnliches möchte ich in dieser Gruppenphase sehen. Also ich erwarte von den 24 möglichen Siegen, die wir da holen können, gehe ich persönlich von mindestens 22 aus.
Okay. Und dann treffen wir am Samstagmorgen auf den ersten Gegner aus der
Richtig.
anderen Gruppe. Und das, wie gesagt, aber ist komplett nach überhaupt insgesamt Siege plus die Anzahl der gewonnenen Spiele. Und das kann quasi alles sein, ne? Also habt ihr irgendeine Möglichkeit heraus zu rechnen, wer das, welcher euer Gegner sein könnte, oder ist man komplett überrascht hinterher?
Also, wir könnten komplett überrascht sein. Ich gehe von möglichen Gegnern aus, angesichts der Stärken der Gruppen und also angesichts der zu erwartenden Stärken der Gruppen und der zu erwartenden Stärke der Top-Nation. Wir können uns natürlich in dieser Einschätzung komplett irren, weil es ist Scouting und Spekulation und ein Grundgedanke, aber ein schönes Beispiel ist Pot 5, da sehen wir Frankreich drin und ich bin in einer Mannschaft mit dem isländischen Captain, das ist ein fantastischer Spieler. Ich habe ganz viele Freunde im isländischen Team, aber das gewinnt Frankreich, diese Gruppe gewinnt Frankreich als Beispiel der Weltmeister. Unglaublich souverän. So, und dann kann man halt, und das Beispiel, andere Beispiel ist, sagen wir mal, wir sind 6-0, ne? Port Nummer 9. So, da haben wir halt Spanien und Schottland. Spanien, theoretisch Tier-2-Nation. Sind sie aber nur, weil sie letztes Jahr ihr D-Team geschickt haben, das halt 25. geworden ist und sie so aus den Tier-1-Nationen geflogen sind. So, das Team, das antritt, ist vor 2 Jahren Zweiter geworden. Effektiv ist das eigentlich die Tier-1-Nation. Aber du hast sehr starke Schotten. Das heißt, wir wissen auch jetzt schon, da wird es spannende Spiele geben. Dass die vielleicht Spanien gewinnt, aber auf keinen Fall gewinnen sie das so hoch, dass sie gegen Frankreich spielen werden. Und so können wir das natürlich durchgehen für alle Gruppen und können auf der Grundlage spekulieren, auf gegen wen wir dann am Ende spielen in Runde 4.
Und es wird höchstwahrscheinlich ja ein Tier-1-Gegner werden.
Da gehen wir von aus, ja. Also alles andere wäre sehr überraschend. Aber sowohl US-Amerikaner als auch Franzosen sind bockstark. Die US-Amerikaner haben die ebenfalls starken Italiener in der Gruppe. Aber ob die Italiener gegen die amerikanische Vorbereitung dann noch ankommen können, das bezweifle ich dann doch. So, das heißt, Franzosen sehr stark, US-Amerikaner sehr stark. Bei den Australiern gehen wir ebenfalls davon aus, dass sie sehr stark sind. Schweden sind immer gefährlich, sind immer stark. Belgien, gegen die haben wir letztes Jahr unentschieden gespielt, die sind noch da. Also wir haben viele, viele Nationen hier, die uns durchaus gefährlich werden. Polen, Rekordweltmeister immer noch. Die Österreicher hatten viele starke Jahre jetzt, haben ein fantastisches Team ausgestellt. Also es gibt da ganz viele, die wirklich gefährlich sind.
Wir sind sehr gespannt. Das wird Samstagmorgen wird wieder, ich glaube ich, auch wieder ein sehr spannender, wichtiger Moment, weil ob wir das Spiel dann gewinnen oder nicht, ist halt immer so ein bisschen der Moment, den letzten 3 Jahren gefühlt, wo immer so die Ernüchterung kam. Aber hoffen wir dieses Jahr nicht.
Letztes Jahr kam zu dem Zeitpunkt ja noch keine Ernüchterung. Haben
Nee.
wir ja das vierte Mal ja gewonnen.
Ja, genau, ja, gut. Aber dann immer,
Ja,
wenn ich das
vielen
erste
Dank.
Tier-1-Team gab, so gefühlt war immer das erste Tier-1-Team, jetzt wird's knifflig. Aber
Also bei allem Respekt vor der Gruppenphase, bei allem Respekt auch vor den Niederländern, die sich stark verbessert haben. Unser Turnier startet Samstagmorgen. Und da wird es darum gehen, dann zu gucken, wer sind die Tier-1-Nationen? Und wir haben ja die wohl schlechteste Turnierkonstruktion, die man sich theoretisch ausdenken kann, mit einer Gruppenphase, die dann in ein Schweizer System übergeht. Ich muss das historisch mal eigentlich mal recherchieren, wie eigentlich auf diesen großartigen, auf diesen nicht ganz so großartigen Gedanken gekommen ist, weil das bedeutet natürlich, die Besten der Gruppenphase spielen sofort in Runde 4 gegeneinander. Das heißt, dieser Samstagmorgen ist nicht nur der Beginn des Turniers, sondern er ist häufig auch gleichzeitig das vorgezogene Finale des Turniers.
ja.
Und wer liebt es nicht, am Samstagmorgen, am dritten Tag des Turniers dann schon das Finale effektiv zu spielen?
Ja.
Aber gut, wir können, ich werde mich nicht über das Schweizer System auslassen und wie sinnvoll ich es bei solchen Konstruktionen, insbesondere mit einer Gruppe, finde.
Es gibt ja einen Captain's Channel, wo man das noch mal zur Diskussion stellen kann.
Ja, richtig. Da muss man nur. Das werden wir dieses Jahr auch wieder versuchen.
Gut. Dann gucken wir uns kurz einmal die Spieler durch. Ich habe hier
Gerne.
die Spielerseiten schon mal vorbereitet. Immer dann, wenn es das Spielerinterview gibt, werdet ihr es hier auch finden. Wir haben bei Arne noch kein Spielerinterview, das kommt noch. Aber wir sehen auch seine, ne, wie hast du schon gesagt, am Montag in deinem Stream, ist der Veteran 2022 als für Belgien als Mercenary und seit 2023 jetzt das vierte Mal im Team. Dieses Mal ja mit einer Dark Angels Liste.
Jawohl, die man dann auch bald, sobald Games, die man jetzt hochgeladen hat, verlinken wir die ja auch. Das heißt, da könnt ihr dann auch sofort drauf zugreifen. Games Island, unser Hauptsponsor dieses Jahr, nochmal ganz vielen lieben Dank. Geht raus in Richtung Hof.
Sehr gerne. Genau. Genau. Was magst du uns denn kurz und knapp über Arne und die Liste erzählen?
Arne ist ein fantastischer Spieler, der in der Theorie unglaublich stark ist, selbst wenn er gerade mal nicht spielt, gerne und häufig über das Spiel nachdenkt, Listen schreibt, aber auch auf einer höheren Ebene über das Spiel nachdenkt, über Taktik, Strategie, etc. So, tatsächlich ist er, das ist die größte Schwierigkeit meistens für ihn, quasi dieses hohe theoretische Wissen in eine konkrete Liste überzubringen. Und Arne ist, wie drücke ich das am besten aus? Arne ist nicht Cäsar, Arne ist Pompeius. Arne ist nicht derjenige, der irgendwie mit der Underdog-Fraktion dem Gegner noch 2 Punkte mehr abnimmt. Man muss ihn in die richtige Rolle packen für die deutsche, in der deutschen Mannschaft, damit er sein gesamtes Potenzial entfaltet. Und das bedeutet normalerweise bei Arne, du gibst ihm die möglichst stärkste Liste, die du ihm irgendwie geben kannst. So, und wenn er dann wirklich in Form ist, dann ist er normalerweise in der Lage, damit magische Dinge zu tun. Wir sind vor der BTC. Das heißt, ich kann es dir nicht garantieren, aber alles andere als ein gutes und starkes Turnier von Arne mit dieser Space Marines Liste, mit dieser Dark Angels, ja, Speeder-Spam-Liste, die dem Gegner teilweise einfach nicht mal die Luft zum Atmen raubt, kann ich mir nicht vorstellen.
Sehr gut. Also auch, ehrlich gesagt, die Theorie, nicht die Strategie, es ist ja, alle Spiele möglichst zu gewinnen. Dementsprechend sind die Listen auch alle dann in Richtung Gewinnen gebaut, ja.
Richtig, wir haben versucht, also quasi die radikalen Spitzen, die wir in den letzten Jahren hatten, auch ganz bewusst hatten, mit okay, aber ich habe hier richtig schlechte Matchups, aber dafür sind meine guten Matchups sehr gut. Das haben wir massiv versucht zu reduzieren für dieses Jahr. Mal gucken, ob das erfolgreich ist. Das wissen wir noch nicht.
Schauen wir dann mal. Genau. Dann haben wir Arthur 2024 mit Grey Knights dabei.
Jawohl.
Dieses Jahr darf er endlich seine Tau spielen.
Jawohl. Arthur seit 3 Jahren ununterbrochen im Team. Letztes Jahr hat er es nicht reingeschafft, auch weil es mit seinen Fraktionen nicht geklappt hat, das muss man auch dazu sagen. Aber auch weil er ein Ticken unmotiviert war im ersten Halbjahr und nicht so gut gespielt hat, wie er wollte, weil er vielleicht auch wieder nicht die Fraktion hatte, auf denen er so richtig glücklich war. Und wir haben quasi dieses fast schon Meme-artige, dass er seit 3,5 Jahren halt fragt, aber ich kann doch bestimmt irgendwann mal Tom spielen für die deutsche Mannschaft. Ich kann doch bestimmt irgendwann mal Tau spielen für die deutsche Mannschaft. Und ich war wirklich ein bisschen in Sorge, weil er hatte ein so fantastisches erstes Halbjahr gespielt, in Teams, also in Teams für uns, in Teams für seine Heimatschaft, für Zugzwang, im Singles, auf deutschen Turnieren. Und dann war wirklich so dieses, oh bitte jetzt nicht noch ein Tau-Nerf. Und dann kam der Tau-Nerf und Arthur hat sich das halt angeguckt und mit den Schultern gezuckt und, ja, oh, cool, ich verliere irgendwie ein paar Feinde oder so, interessiert mich nicht. Arthur ist ein Spieler, der ein großartiges Verständnis darüber hat, wie ein Tisch aufgebaut ist, wie Boardkontrolle funktioniert, der fantastisch in der Lage ist, dem Gegner nur mit seinen Plänkeleinheiten schon in schlechte Matchups zu zwingen, Fehler des Gegners unglaublich konsequent auszunutzen und ja, dabei einfach sehr, sehr gute und sehr starke, stabile Ergebnisse zu holen. Fantastischer Spieler. Und also ich weiß noch, es ist immer, ich habe so Momente, wenn ich gegen den Spieler spiele, das erste Mal, dann, das ist natürlich anekdotisch und so weiter und so fort. Und ich lasse das später von Zahlen bestätigen, so es möglich ist. Aber ganz häufig, wenn ich es gegen, es gibt so ein paar Spieler, gegen die spiele ich das erste Mal und ich sehe sofort, oh mein Gott, ja. Und da hast du halt ein wunderschönes Verständnis. Und Arthur ist halt, wie gesagt, fantastisch in der Movement-Phase, fantastisch in der Board-Kontrolle. Und dementsprechend haben wir hier eine Armee, mit der er das komplett umsetzen kann bei der PTC.
Sehr schön. Dann gibt es halt natürlich die alten Spielerkarten noch, weil wir immer noch einen Grafiker, eine Grafikerin suchen, die uns neue Karten macht. Von daher müssen wir da erstmal die alten Materialien nehmen. Falls ihr da draußen hört und sagt, was kann ich angehen mit den Karten hier, ich mache das, meldet euch bitte. Dann Fred ist dabei. Fred, auch ein wirklicher Veteran, 2014 Ukraine, Team Ukraine als Mercenary, dann 2019, 2022 WTCG Germany, 2023 als Teilnahme als Coach Team UN, 2024 wieder als Teilnahme Coach Team Germany und seit 2025 wieder aktiver Spieler. Letztes Jahr Chaos Knights, jetzt packt er seine Orks aus, die er auch schon seit geraumer Zeit spielt.
Ja, wusste ich gar nicht mehr, dass er 24 auch als Coach dabei war.
Stimmt es nicht oder wir haben es vergessen?
Doch, 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 doch. Er war auf jeden Fall dabei. Er war auf jeden Fall
Ja,
dabei. Das weiß ich. Und gespielt hat er nicht. Das heißt, er wird als Coach dabei
genau, er war
gewesen
nämlich
sein.
der Chaos Knight Coach, hat, glaube ich, ne?
Fair, 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 fair.
Ja,
Chaos Knight Coach, das passt, das passt. Fred, so unabhängig von der Liste Orks, sind eine Fraktion, die man dabei haben muss. Fred hat sich. Ist im Prinzip einer von zwei Leuten aus dem Kader, die ich so im Kopf hätte, den ich ohne weiteres Orks anvertrauen würde. Fred ist ein so unglaublich guter Spieler. Das ist jemand, der immer so gerne, wie ich sage, so ein richtiger Schachspieler, der über jeden seiner Züge überlegt, der über die Möglichkeiten des Gegners überlegt, der überlegt, wie er dann die Möglichkeiten des Gegners kontern könnte. und der spiele gerne in der Aufstellung, beziehungsweise vor der Aufstellung, gerne bis Runde 5 durchspielen. So. Manchmal zeitfressend, manchmal auch besorgniserregend zeitfressend, was er da macht. Aber er, wenn es funktioniert, ist es halt wunderschön. Und dann siehst du Gegner, die auch unglaublich starke Gegner, Weltklasse-Gegner teilweise, die halt an die Wand gedrückt werden und die nicht aus, in der Lage sind, sich irgendwie aus einer Umklammerung zu befreien. Und das ist etwas, was Fred ins deutsche Team mitbringt. Es gibt natürlich immer diese, ich habe es ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, es gibt immer diese Schachuhrenwitze, es gibt diesen schönen Satz vom besten Spieler der Welt, wenn die Schachuhr noch nicht existieren würde. Aber was wir als Deutschland halt haben, ist, wir haben viele gute Spieler, aber letzten Endes unser insgesamter Spielerpool an Turnierspielern ist halt ein Witz im Vergleich zu Frankreich, ist ein noch größerer Witz im Vergleich zu den USA und England, Spanien tatsächlich. Da reden wir halt über einen deutlich größeren Talentepool, aus dem man greifen kann. Das heißt, wenn man als in Anführungszeichen trotz aller Erfolge in der Vergangenheit kleine 40.000 Nationen einen derartigen Spieler zur Hand hat und der in Form ist, dann muss man ihn mitnehmen, wenn man irgendetwas bei der Weltmeisterschaft holen möchte.
Ich habe auch, glaube ich, in eurem Montagsspiel habt ihr auch gesagt, dass ihr jetzt eine Orgliste auch gebaut habt, die nicht so extrem zeitaufwendig ist.
Also, Fred hat beim Paracup noch gespielt, Green Tide mit der gleichen Anzahl an Beschuss-Orks und allein für das Würfeln ging halt, ich glaube, einfach glatt 3 Stunden drauf und nein, nicht möglich, nicht spielbar, nicht mal, da geht es nicht um Fred, da geht es darum, dass es für niemanden vernünftig in Zeit spielt.
Sehr gut. Dann gucken wir, wen haben wir als nächstes? Luis Stiemerding. Das Interview solltet ihr schon gesehen haben, wenn dieses Video online geht. Erste WTC-Teilnahme als Spiel letztes Jahr in Leoben. Da hatten wir gesagt, Warmaster dritter Platz. Ersatzspieler für Slowenien, meine ich, die ersten beiden Tage und gleich einen französischen Spieler besiegt. Den französischen Wotan damals mit seinen Knights besiegt. Dieses Jahr ist er mit Imperial Knights dabei. Hat sich reingespielt.
Hat sich reingespielt, möchte ich gar nicht sagen. Denn keine Ahnung, wenn so ein Meteor auf die Erde kracht, dann hat er sich halt nicht reingespielt. Es war halt seit Tim Schneider, glaube ich, der einfachste Pick, den ich überhaupt für das Team hatte. Luis hat bei diesem Warmaster fantastisch abgeliefert. Er hat bei allen Teamturnieren, die er gespielt hat, fantastisch abgeliefert. Er hat Singles mit Knights, endet halt immer irgendwann, das ist okay, aber auch damit Warmaster, dritter Platz, das ist by the way auch unser bestes Warmaster-Ergebnis seit, ich glaube, Fred im Finale stand gewesen und dann das insgesamt drittbeste seitdem ist David Szymanski das letzte Mal 2016 gewonnen hat. Also, ne, es ist schon, das Warmaster ist schon mindestens das zweitstärkste Singles-Turnier, das es noch gibt auf der Welt. Von daher, ja, nee. Also reingespielt, ich sage, der war, den wollte ich sofort haben. Und dann haben wir es noch auf die Spitze getrieben, denn wir hatten ja alle Debütanten, die wir hingeschickt haben zu den Turnieren. Und natürlich wussten wir, wenn da große Teams mit vielen Debütanten dabei auf internationale Top-Gegner treffen. Das könnte manchmal schwierig werden. Und da hat Luis quasi ebenfalls als Debütant den Auftrag bekommen, Luis, du musst das halt einfach stabilisieren. Ne? Du musst halt dafür sorgen, dass wir da trotzdem im Spiel bleiben. Das heißt, der jüngste Spieler im Turnier hat den Auftrag bekommen, am meisten Verantwortung zu übernehmen. Das hat er über 3 Teamturniere komplett gemacht, in jedem Spiel. Unglaublich gut konzentriert, unglaublich gut abgeliefert. Ich mag dieses Meme dann schickt er halt seine Knights nach vorne und deployt auf die Linie und dann let's go. Aber das ist ein taktisch unglaublich guter Spieler. So, also ich bin hundertprozentig überzeugt von Luis und ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass wir jetzt in seiner ersten WTC ein, ja, einfach ein fantastisches Spiel von ihm wiedersehen.
Ich glaube auch. Wir freuen uns da sehr drauf. 4,5 große Knights, ja, Knight Destrier drin und den Watch Captain Artemis, mit dem man auch Shiggy, nicht Shiggy, Miggy, Sperenzchen, der den Gegner auch ein paar Probleme machen kann.
Aber ich habe es
Gut, deine Seite natürlich auch kurz zur Vollständigkeit halber. Da, ne, du hast nämlich 2023 WTC-Teilnahme als Spielerteam UN1 gemacht, als der Coach warst. Und dann warst du und Fred quasi ja, als Coaches 2024 dabei und jetzt Head Coach slash, wobei du auch gesagt hast, Paul ist jetzt auch Head Coach. Also in den Rollen sind wir nicht ganz.
Die Rollenverteilung bei Gingerman ist nicht so super wichtig. So, wir haben uns das immer sehr sinnvoll aufgeteilt. Das heißt, für mich steht im Vordergrund neben den organisatorischen Dingen des Ganzen, beim sportlichen Aspekt, steht Kaderentwicklung, Spielerscouting und Spielerentwicklung im Vordergrund. Das heißt, ich halte die Kommunikation mit den Spielern so gut wie möglich aufrecht, gucke, in welche Richtung sich die List entwickeln, gebe Anregungen, schaue, dass wir ein vernünftiges, ausgewogenes Konzept an Fraktionen am Ende haben. So, und wenn wir das quasi haben, ne, nicht, dass Paul da nicht auch was mitmacht, aber ne, das ist so quasi der Überblick. Wenn wir das haben, dann gehen wir in den Perlenbereich, dann landen wir beim Teil des tatsächlichen Turniers, wo dann Paul guckt, dass wir eine vernünftige Matrix haben, wo wir vielleicht auch noch ein oder zwei Fraktionen anpassen, oder zwei Listen anpassen, um in der Matrix vielleicht noch ein bisschen was zu verändern. Und mit diesem, und auch da arbeite ich dann natürlich mit, aber so haben wir das Ganze sportlich aus meiner Sicht super aufgeteilt. Und dieses Jahr hatten wir Justin mit dabei, der uns vor allem super unterstützt hat und uns vor allem nochmal in dem Aspekt massiv geholfen hat, in dem weder Paul noch ich so hundertprozentige Expertise haben, die 1000-Regel-Interaktion, die auch über das WTC-FAQ und die über die 1000-Regel-Threads im WTC-Foren etc. entstehen, da einen Überblick zu behalten, neben allen anderen Dingen, ist einfach ein Haufen Arbeit. Von daher, das ist fantastisch, dass Justin genau das gemacht hat und genau das macht dieses Jahr.
Sehr schön. Ja, es wird ja auch immer erst dann interessant, Anführungszeichen, wenn jemand wie ich versucht, irgendwas auf die Seite zu schreiben. Aber wie ihr seht, es ist nicht genau, es ist ein Team-Effort. Wir arbeiten unabhängig von den Rollen einfach am gemeinsamen Erfolg des Teams. Und dementsprechend korrigiere ich das alles soweit. Ich habe Justins Seite, muss ich auch noch anlegen, die habe ich auch noch nicht. Aber wir haben heute, wir haben als nächsten Spieler Berades, Manuel Véan, wie du immer schön sagst, der 2024 Mädchen dabei war als Backup-Spieler, letztes Jahr in Leoben nicht und jetzt wieder im WTC, jetzt ins WTC-Team gekommen ist. Kann man da sagen, er hat sich reingespielt?
Ja, da kann man das auf jeden Fall sagen, vor allem, weil er sich jetzt über 3 Jahre reingespielt hat. Wir haben Manuel 2024 mitgenommen, explizit mit David Szymanski, mit dem Grundgedanken, er ist noch nicht weit genug für das Team, aber wir wollen, dass er schon mal WTC-Luft geschnuppert hat, dass er schon mal gesehen hat, wie ist die WTC selber, wie sind die Vorgänge. Und dann hat es sich sportlich seitdem enorm entwickelt. Letztes Jahr hat es auch aufgrund von Fraktionen nicht gereicht. Und dieses Jahr hat er nochmal einen unglaublichen Schub gemacht. Manu ist gefühlt noch, keine Ahnung, ist nochmal stärker und nochmal stärker und nochmal stärker geworden. Hat fantastische Ergebnisse mit seinen Faustensanz-Listen abgeliefert jetzt in den letzten Monaten. Nicht umsonst haben wir, was weiß ich, dieses Wochenende gesehen, wie fast jeder, der diese Faustensanz-Liste auch am Wochenende gespielt hat, irgendwie gute Turnierergebnisse hatte, der wirklich 1000 spielen kann, hat aus meiner Sicht eine fantastische Liste geschrieben. Manu ist ein großartiger Combined Arms Spieler. Das heißt, wenn du ihm eine schöne, ausgewogene Liste gibst, mit der er die Möglichkeit hat, auch irgendwo ein bisschen was zu chargen, aber vor allem zu schießen, den Tisch kontrollieren, dezidiert angreifen, dann ist das vor allem seine Stärke. Und das hast du mit 1000 Suns tatsächlich dann am Ende doch jede Menge, weil du mit diesen Terminatoren natürlich auch in den Nahkampf gehen kannst, weil du Magnus benutzen kannst, weil du 17.000 Tricks benutzen kannst. Und Manu ist über dieses Grundlegende, so diese Stärke in allen kleinen Bereichen hinaus, ist er halt auch noch ein wunderschöner Trickster. Das heißt, du wirst immer irgendwas Kleines Überraschendes haben, oder er wird vielleicht immer irgendwo noch ein kleines Risiko eingeht, mit dem der Gegner nicht gerechnet hatte, dass er das Risiko eingeht. Aber am Ende war das Risiko dann vielleicht doch gar nicht so risikoreich. Also es sind halt immer wunderschöne Sachen, wunderschöne Gedanken und Sachen dabei. Ich erinnere mich daran, wie er beim Nations Cup den Primarchen von Olivier Weiss, den französischen Captain Move, blockt. Und zwar auf eine Art und Weise, die Olivier Weiss bis dahin nicht kannte. Und Olivier Weiss holt erstmal zwei Judges heran und diskutiert mit ihnen, ob ich ja wirklich nicht raus kann und wirklich nichts machen kann in der Situation. Und es ist einfach dieses, ich liebe einfach dieses Bild in meinem Kopf, während Manu gemütlich auf auf seinem Stuhl sitzt und sich nochmal den Tisch anguckt, aber ganz genau weiß, dass er ihn halt hat. Und gerade dieses Potenzial auch gegen absolute Weltspitze, vielleicht noch nicht kontinuierlich, aber trotzdem auch absolute Weltspitze-Spieler besiegen zu können, das ist etwas, was wir einfach brauchen in der Mannschaft, was uns einfach hilft. Ja? Wir haben in der Breite dieses und letztes Jahr und ich glaube dieses Jahr sogar noch mal ein bisschen mehr als der stärksten Teams, das wir in den letzten Jahren aufgestellt haben. Aber natürlich heißt es trotzdem nicht, dass jeder von diesen acht in der Lage ist, ein WSL in Topform herauszufordern, einen Jakob Warn herauszufordern, einen 1000. Ne? Wir haben eine richtig, richtig starke, wir haben richtig, richtig starke Spieler, gegen die es super, super schwer werden wird. Und Manu ist einer von diesen Leuten im Kader, die das Potenzial haben, diese Spiele zu gewinnen.
Gibt es einen Grund dafür, dass Manu die 1000 Suns spielt und nicht Arne, der ja auch schon 4000 Suns gespielt hat?
Ja, also tatsächlich, wenn ich mich nicht ganz irre, ist ursprünglich vor ein paar Monaten noch in der 10. Edition, als es darum ging, was finden wir, Quatsch, nicht 10. Edition, als die 11. halt angefangen hat, war es sehr, sehr klar, dass, ne, die Roboter sind fantastisch gut mit Frozen Suns, Manu hat sich eingespielt und Arne war auf verschiedenen anderen Fraktionen. So, das heißt, wir wussten, wir haben, egal was passiert, wir haben zwei absolute Allrounder mit Manu und Arne, die wir auf verschiedenen Sachen besetzen können. Aber da Manu vor allem Servorüstungsfraktionen abdeckt, im Sinne von Space Marines, Emperor's Children, Death Guard teilweise auch, World Eaters, ne? Alles, was schöne Staffeln hat und Servorüstung zur Not auch Space Marines, wussten wir also, wir können ihn für diesen Bereich lassen. Und Arne hatten wir tatsächlich ursprünglich eher in dem Bereich Astra Militarum, Dämonen, ähnliches. Und am Ende, genau, waren wir dann einfach dabei. Alles klar, die Thousand Suns sind ein bisschen genervt worden, aber sind immer noch super stark. Das heißt, es gab keinen Grund, Manu von den Thousand Suns runterzuziehen. Und dann war der Space Marine Slot frei mit dieser super starken Space Marines Liste. Das heißt, Arne ist dann am Ende dadurch auf dieser Space Marines Liste gelandet.
Sehr schön. Und Gott sei Dank hat
Ich
sich
hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen.
auf jeden Fall, ja. Und er hat ja auch seine Armee nicht im Zugwechsel verloren, als er draußen war, wie wir erfahren haben. Dementsprechend kann er sich auch sie spielen. Ja, so ist das, wenn man schnell versucht, eine zu rauchen. Denkt dran, immer in der Nähe der Tür stehen bleiben. Am besten in der Tür, wo der Schaffner steht. Aber Niklas da hier. Niklas, erste
Ja.
WDC 2025, jetzt wieder im Team und als
Jawohl.
Dämonenspezialist natürlich mit einer Slaanesh-Liste. Das heißt natürlich, die Slaanesh ist ja
Jawohl.
neu.
Wie bitte?
Ich dachte, die Slaanesh ist ja neu für ihn. Er hat ja viel Tsiinch gespielt. Und jetzt ist es aber Slaanesh gerade die starke Liste.
Ja, Niklas ist jemand, der auch gerne Nahkampf spielt. Wir erinnern uns an die ACDC-Horden, also an die Cursed-Cultist-Horden vom letzten Jahr. Das heißt, das liegt ihm auch nicht komplett fern, auch wenn es für ihn natürlich schade war, dass seine Tsiinch-Liste massiv genervt wurde. Da hätten wir uns natürlich auch drüber gefreut, wenn wir die auch noch im Aufgebot für die WTC hätten haben können. Aber der war nerfbar aus seiner Sicht zu stark. Und Legion of Excess war offensichtlich sehr, sehr stark. Niklas selber, ein Spieler, der einfach über das Micro lebt, der tausend kleine Dinge fantastisch im Micro lösen kann, immer wieder den Gegner damit auch zur Verzweiflung treiben kann. In Teamturnieren für uns und für Zugzwang hat er perfekt performt dieses Jahr. Singles, weiß ich nicht mal, ob er tatsächlich stattgefunden hat dieses Jahr, aber das ist etwas, was man häufig sieht bei Leuten, die im WTC-Team sind. Nachdem du deine erste WTC gespielt hast, kommt dir dann das drauf folgende Jahr Singles gar nicht mehr so super interessant vor, sondern der Fokus liegt dann immer darauf, okay, alles klar, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, mich wieder auf die nächste WTC vorzubereiten. So, weil das ist halt, das muss man halt immer sagen, es ist das Turnier der Turniere. Ja, das tut mir immer ein bisschen leid dann auch für die deutsche Turnierszene. Aber dadurch, manche Leute kommen halt auch wieder zurück. Ein Beispiel, schönes Beispiel ist Arne, der, ich glaube, 3 Jahre oder 2 Jahre kann er nicht vernünftig irgendwie Singleturniere in Deutschland gespielt hat und vielleicht mal zu einem Capital Clash in Berlin gegangen ist, zu einem kleinen GT oder zu einem GT in Berlin, aber das war es dann auch. Und der dieses Jahr ja tatsächlich dann doch nochmal gesagt hat, ach, ich habe mal wieder ein bisschen Bock auf Single, ich fahre nochmal zum German Super Major, ich fahre nochmal dahin, ich spiele nochmal dieses Single TTS-Turnier. So, das sind immer so Sachen, das sind immer so Auf und Ab und Wellen, aber für die meisten Leute ist und bleibt halt einfach die WTC das Wichtigste.
Leider sind wir ja noch in der, was ist leider, wir sind halt momentan eher in der Single-Turnier-Szene unterwegs. Wenn wir mehr Team-Turniere hätten, könnte man auch natürlich die Kollegen auch auf den Team-Turnieren mehr sehen. Und ich finde persönlich selber auch das Team-Format auch wesentlich spaßiger und spannender zu spielen als das Single-Format.
Ach, Single ist nochmal, Single, Team ist geiler, ist auch meine Auffassung dazu, Team macht mir auch mehr Spaß, aber Single ist halt, hat seine eigenen Vorzüge.
Ich glaube, die Liste selber ist auch keine große Überraschung. Es ist eine Liste, die auch andere Teams in der ungefähr so dabei haben, weil es halt einfach der stärkste Dämonenbild gerade ist. Fragezeichen.
Ausrufezeichen.
Gut. Sehr schön. Dann haben wir noch Pau, natürlich. Pau. Ich hab noch im Ohr, ich weiß gar nicht genau, warum niemand diese Liste dabei hat. Die ist so absurd stark. Pau hat erste WTC-Teilnahme 2025 gemacht, jetzt auch wieder dabei und auch wieder auf Drukhari als Fraktionsspezialist, aber einer der wenigen Drukhari-Spieler momentan auf der WTC.
Ja, einer der wenigen Drukhari-Spieler, was natürlich auch daran liegt, dass Drukhari dann tatsächlich auch nur von Fraktionsexperten wirklich vernünftig auf Herz und Nieren geprüft wird. Ich sag mal, der Einzige, der vermutlich auf seinem Niveau ist, weltweit, was Drukhari angeht, ist Skari von den Kanadiern. Der halt dieses Jahr nicht als aktiver Spieler dabei ist, sondern nur als Coach. Von daher finde ich das am Ende überhaupt nicht überraschend, dass wir dort mindestens bei den Tier-1-Nationen nur Pau auf dieser Liste sehen. Pau selber ist ein schöner, systematischer Spieler, der aber einen unglaublich guten Instinkt dafür hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen im Spiel, der es liebt, wenn der Spielstand ins Chaos übergeht. Ja, das ist der Moment, wo er wirklich, wirklich Weltklasse wird. Wir bleiben mal mit den Schachmetaphern, wenn wir über die Eröffnung hinaus sind und das echte Spiel beginnt. So, und da habe ich kaum jemanden gesehen, gerade in Deutschland, der in der Lage ist, aus einem komplizierten Board State einfach den richtigen, in völlig instinktsicher, den richtigen Weg zum Sieg zu finden, genau das zu machen, was gemacht werden muss, jedes Modell richtig einzusetzen, jede Waffe richtig einzusetzen. Ein fantastischer Spieler mit einem wunderschönen Blick aufs Spiel. Also, wir freuen uns auch dieses Jahr, dass wir ihn wieder dabei haben. Und man darf nicht vergessen, Legion of Excess von Niklas Britschen, da spielen alle, da werden die Zahlen dagegen richtig sein. Die Zahlen gegen die Dark Angels Liste von Arne, die werden richtig sein vom Gegner. Aber die Zahlen gegen Paul Pönsken oder auch, wir gehen gleich noch auf zu Tim Schneider, die werden niemals richtig sein. Das garantiere ich dir. Das ist natürlich gut, denn alles, was die Matrix des Gegners ungenau macht, freut uns.
Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Gut, Paul, zur Vollständigkeit ganz kurz nochmal unserem Lieblingsbild hier von dem Spielplatz damals. Und dann, ja, Justin, kriegt noch eine Seite auf jeden Fall. Ja, kommen wir.
Jawohl. Ja, und dann haben wir Tim Schneider. Und ich habe gerade noch mal darüber gesprochen, dass die Aufgabe des Captains die Kommunikation mit Spielern über das Jahr ist. Und das ist für Tim und mich ist das so eine Art Dauerwitz geworden, dass ich halt alle 3 Monate ihn mal zur Seite nehme und sage, na, Wotan läuft. Und sagt, ja, Wotan läuft. Also, was anderes kann ich auch nicht dazu sagen, tatsächlich. Also, 0,0% von meiner Seite hier irgendwie mit Tim auf irgendwas eingegangen oder über irgendwas geregelt. Tim war letztes Jahr vermutlich unser stärkster Spieler oder mindestens mit einer unserer stärksten Spieler, hat uns unglaublich gut Punkte geholt mit seinen Rotern in vielen, vielen wichtigen Matchups. Und wir gehen davon aus, dass er das dieses Jahr wieder fast genauso machen wird. Die Lage für Rotern hat sich ein bisschen geändert, aber Tim ist ein Spieler, der den Gegner einfach systematisch unterdrücken kann, der halt einfach dem Gegner Möglichkeiten um Möglichkeit um Möglichkeit einfach abschneidet und dazu zwingt, nur die Wahl zu haben zwischen schlechten Entscheidungen. So. Und das so gut, so regelmäßig, um in einer solchen Konstanz zu machen, es ist halt, ja, das ist halt fast unmöglich. Das ist halt eigentlich überhaupt nicht. Das gibt's halt nicht. Also das macht auch ein BSL macht das nicht. Auch der hat halt irgendwo seine, keine Ahnung, seine unkonstanten Tage oder so. Das hast du halt nicht von Tim. Tim spielt immer sein bestes 40.000. Manchmal klappen auch Dinge nicht. Das kann natürlich passieren. Ist ja auch kein Halbgott oder sonst irgendwas. Aber ne, du hast von ihm halt eine Konstanz auf einem Niveau, das fast nicht erreichbar ist. Von daher unglaublich wichtig. Also auch für die deutsche Mannschaft. Fantastischer Spieler. Wunderschöner Blick fürs Spiel. Und ich gehe auch hier wieder davon aus, wie schon bei Pau, die Zahlen der Gegner, also wie gut sie sich einschätzen gegen die Wotan, ich glaube nicht, dass die hundertprozentig korrekt sind.
Ja. Noch Hinweis für euch, wenn es ein Spielinterview gibt für den Spieler, dann findet ihr es auf der Seite auch verlinkt. Das heißt, Target Priority hat schon intensiv mit ihm über die Liste gesprochen. Wenn ihr Interesse habt, guckt da auch gerne nochmal rein. Dann sind wir durch einmal mit dem Detailbetrachtung. Ja, wir haben uns deine Aufgaben angeguckt. Wir haben uns nochmal angeguckt, auf welchem Pott wir gelandet sind und wie die Listen der Spieler aussehen. Jetzt geht's daran, nächste Woche in Mechelen in die Stadt zu gehen. Du spielst du vorher etwas Warmaster dieses Jahr?
Ich werde genauso das Warmaster-Spiel, wie ich es die letzten Jahre gespielt habe. Das heißt, ich habe eine Liste mitgenommen, mit der ich sehr viel Spaß habe. Letztes Jahr waren es 30 Terminatoren. Dieses Jahr sind es drei Norn-Emissaries und drei Norn-Assimilator. Also auch wieder eine etwas wilde Stat-Check-Liste, mit der ich Decathlon spiele. Mal gucken, wie das läuft. Ich bin nicht so ganz so zuversichtlich wie letztes Jahr mit den 30 Termis. Da wusste ich, das ist sau stark, was ich da habe. Und dann werde ich vermutlich am zweiten Tag dann irgendwann droppen, ob Sieg oder Niederlage, völlig egal. Und werde dann mich mit wieder quasi ab Dienstag, Mittwoch dann, Quatsch, ab Mittwoch dann um die restliche WTC-Organisation kümmern, dass ne, alle gut angekommen sind und jeder auch sein Zimmer hat und alle Modelle da sind und so weiter. Und so fort. So. Alles, was da doch am Ende dazu gehört.
Sehr schön.
Genau, wen wir übrigens dieses Jahr noch dabei haben, die zwei möchte ich gerne noch erwähnen. Das ist einmal der liebe Peter Zingenheimer, der für uns natürlich Fotos machen wird und auch auf eigene Kosten reist aus Berlin noch Immanuel Wolf an, damit wir einen Support haben, der sich um alles Praktische, was sich irgendwie unter diesem Turnier ergibt, kümmert.
Ja, dann vielen Dank auch an die Kollegen. Wie gesagt,
Jawohl.
die Summe ist größer als das Teil der Einzelnen ohne Team und ohne, dass wir auch selber intrinsisch motiviert rangehen, wird das Ganze nichts, weil wir halt nicht im Profibereich sind. Ich werde auf jeden Fall versuchen, aus Deutschland dieses Jahr euch immer zeitnah mit Informationen zu versorgen. Wenn es mal nicht aktuell ist, dann bin ich zum Beispiel gerade bei der Einschulungsfeier meiner Tochter, das werden wir dann verziehen. Aber immer wenn es dann vorbei ist und ich eine Gelegenheit habe, bin ich natürlich auch ganz heiß zu verfolgen, was passiert bei euch vor Ort. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel, viel Erfolg.
Dankeschön.
Bin sehr gespannt auf die Streamspiele dieses Jahr, wer kommt. Und wenn wir irgendwelche Informationen mal so nebenbei bekommen, freuen wir uns auch. Ansonsten sammeln wir uns hier zusammen und geben die direkt weiter. Ich weiß immer, es ist immer wahnsinnig viel Action vor Ort. Man hat kaum Zeit, irgendwie Luft zu holen. Von daher schauen wir einfach mal, dass wir die Atmosphäre einfangen können über den Stream und über Fotos von Peter.
Stream nicht hier auf dem Kanal, sondern bei Target Priority 40K. Ab bei denen geht es dann, ich glaube, ab Mittwoch dann los.
Auf jeden Fall.
Nee, ab Donnerstag dann los. Ab Donnerstag dann los.
Donnerstag
Und
Abend,
nach Pfingsten, glaube ich, nicht. Ja, genau.
auch alle Streams immer verlinkt auf unseren Seiten, dann, dass ihr sie auch leicht findet. Und ansonsten habt ihr natürlich sicherlich alle schon Target Priority Abi. Abo, wenn nicht, dann auf jeden Fall mal abonnieren. Genau, wie diesen Kanal gerne abonnieren. Je mehr wir werden, können wir vielleicht irgendwann auch monetarisieren, bekommt sogar nochmal extra Geld für Titel. Man weiß es nicht. Wir gucken mal.
Also erstmal freuen wir uns, dass wir einen Ort haben, an dem wir die Informationen bündeln können und dann gerne Menschen darauf verweisen können, wenn sie sagen, es gibt gar keine Informationen zu Team German. Doch, wir haben einen YouTube-Kanal. Da erklären wir regelmäßig, was genau passiert mit dem Team German.
Website und Instagram, wenn ich Bilder habe, gibt es auf
Jawohl.
Instagram auch noch Dinge. Sehr schön, dann vielen lieben Dank, Malte, für deine Zeit.
Ich danke dir.
Wir sehen uns vorher nicht mehr, aber wir werden dann auf jeden Fall interessiert zuschauen, was hier in Mechelen ansteht.
Dankeschön.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.